Ostern. Perfekt geweckt. Mit Tobi Brauhart.
Einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ist nicht mehr lang hin bis zum 24. September 2017. Warum reitet der Brauhart eigentlich immer so auf diesem Datum rum? Ja, da ist Bundestagswahl und da sollten wir alle hingehen und sagen, wen wir denn nun wollen in den nächsten 4 Jahren. An der Spitze unseres Landes eine, die sich aus dem Wahlkreis 61 mitbewirbt um ein Mandat im Bundestag. Das ist Annalena Baerbock. Sie tritt an für Bündnis 90 Die Grünen und damit sage ich erstmal wunderschönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herzlich willkommen beim Kandidatencheck hier auf Radio Potsdam. Wir spielen auch heute Morgen wieder eine Partie. Politiker ärgert dich nicht. Genauso aufgebaut wie Mensch ärgert dich nicht. 30 Sekunden gibt's für jede Antwort Zeit zum Antworten, für jede Frage. Und natürlich, wir haben die Felder auf dem Brett ein bisschen anders gestaltet. Sonst sind die einmal nur weiß. Bei uns haben die Farben und jede Farbe zählt zu einer Kategorie. Und da haben wir so lustige wie eben Politiker ärgert dich nicht. Das sind so die bösen Fragen. Wissen es macht unser Alltag. Neuland, Internet und Natur pur ist ja so ein Thema bei Bündnis 90 den Grünen, oder? Natur?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind eine absolute Ökopartei, aber auch persönlich gehe ich total gerne raus. Gerade bei uns rund um Potsdam, die vielen Seen, das viele Grün, das hat schon richtig was.
Das ist schon echt schön hier. Wir wollen erstmal wissen, mit wem wir es zu tun haben heute Morgen. Annalena Baerbock ist am 15.12.1980, in dem Alter darf man das noch sagen, in Hannover geboren. Sie ist verheiratet, hat 2 Töchter, ist aufgewachsen in einem kleinen Dorf südlich von Hannover. Wie hieß das denn?
Schulenburg. Ist eigentlich auch berühmt, weil der Pinkelprinz, also Ernst August von Hannover, da sogar ein Schloss hat. Aber man hat ihn nie gesehen bei uns im Dorf.
Ja, Gott sei Dank. Deswegen ist er auch nie irgendwo hingepinkelt worden. Studium der Politikwissenschaft sowie öffentliches Recht in Hamburg. Master im Völkerrecht an der LSE in London. Wie treibt's einen denn nach London?
Also London ist eine super Stadt zum einen. Also als junge Studentin, ist es natürlich die Stadt. Aber es war vor allen Dingen bei mir die Uni, weil ich so ein bisschen schwierige Kombi studiert habe, Politikwissenschaften, Jura als Nebenfach und ich wollte aber eigentlich Völkerrecht machen, also das heißt Europarecht, internationales Recht und bei uns in Deutschland ist ja Jurist ja so ein klassischer Studiengang, da kann man nicht so viel flexibel machen und in London war das möglich, sich stark zu spezialisieren und das habe ich gemacht und das war super da.
Danach eilen wir mal so ein bisschen durch die Europapolitik zur Bündnis 90 Die Grünen und nach Brandenburg gekommen. 2004 Europawahlkampf, den heutigen Ehemann haben sie da kennengelernt und sind bei dem Brandenburger Bündnis Grünen angekommen. Politisch haben sie übrigens auch ihre Heimat hier gefunden und sind immer geblieben. Thematische Schwerpunkte, Klimapolitik und Europapolitik. Klar sind sie deswegen auch die klimapolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion. Ist ja Logo, wenn man eh mal schon mal dabei ist. Und wir könnten noch weitermachen. Wollen jetzt aber mal rüberkommen zu unserem Spielbrett. Und da sind ja die ersten 4 Felder in der Farbe Grün für die Grünen, na Logo. Und da muss man nicht würfeln, da muss man immer nur eins weitergehen. Denn das sind die ersten 4 persönlichen Fragen, um sie noch ein bisschen genauer kennenzulernen. Ich habe hier so einen Zettel, da sind ganz viele tolle persönliche Fragen drauf. Und eine, die mich bei allen interessiert. Es gibt so viel schöne Berufe auf der Welt. Warum sind Sie Politikerin geworden?
Weil ich diese Erde ein bisschen besser machen will. Also ich hatte als Studentin, schon als Schülerin vieles gedacht, das kann doch nicht sein. Als Kind war es viel mit Umweltschutz, mit Tierschutz. In den 90ern in meinem Dorf gab es einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft, also auch schon in den 90ern. Mhm. Das hat mich total umgetrieben und dann wollte ich eigentlich drüber schreiben als Journalistin. Also ich habe als Journalistin auch angefangen. Und dann bin ich in Politik gekommen und habe gedacht, Mensch, du kannst hier schon auch bei den Grünen was verändern auf Parteitagen. Und das hat mich gepackt. Und ich habe immer gedacht, nicht nur meckern, sondern auch was machen. Und das ist ein toller Job. Aber in der Opposition, leider kann man da noch nicht alles verändern. Deswegen treten wir ja auch wieder an.
Genau, Sie arbeiten ja dran. Ich habe aber eben rausgehört, als Kind, da war der Berufswunsch schon ein bisschen was anderes eigentlich. Was wollten Sie als Kind so wirklich werden? Für mich hört sich das nach Tierärztin an, ich bin ganz ehrlich.
Nee, das wollte ich als Kind nicht werden. Nee, ich wollte, also als Kind wollte ich Gärtnerin werden. Ich weiß nicht, alle Kinder haben ja immer so diese naturverbundenen Berufe. Und dann war für mich aber auch schon als frühe Jugendliche irgendwie Schnelljournalismus klar. Ich habe mich damals irgendwie schon für politische Themen, wie gesagt, für Ungerechtigkeiten in der Welt interessiert. Und irgendwie war es immer so aus Krisenregionen berichten. Kriegsreporterin, das hört sich jetzt nicht so ganz schmackhaft an, aber das ist was, was mich immer emotional total beschäftigt hat. Das Leid in der Welt, auch gerade Krieg, Kinder und Frauen und das ist auch was, was mich heute sehr umtreibt, selbst wenn ich klimapolitische Sprecherin bin. Die ganze Flüchtlingsfrage ist was, was ich intensiv in den letzten 3 Jahren auch hier vor Ort, aber auch im Bundestag immer mitgestaltet habe.
Mhm. Ohne es zu merken, sind wir beide schon bei Frage Nummer 3 angekommen. Haben Sie Vorbilder?
Nee, nicht so richtig eine Person. Also ich finde, starke Frauen sind Vorbilder für mich. Es gibt Die ehemalige Chefanklägerin vom Internationalen Strafgerichtshof klingt jetzt sehr abstrakt, aber die hat diesen internationalen Gerichtshof eingerichtet, wo Fragen wie Völkermord international geahndet werden, aber auch, wie gesagt, das Frauenthema ist eins, was mich bewegt. Vergewaltigung war ganz lange im Kriegsrecht nie wirklich ein Straftatbestand. Das hat sie mit durchgesetzt und in einer männerdominierten Welt, das ist nicht immer einfach. Und auch im Bundestag merke ich als jüngere weibliche Abgeordnete im Wirtschaftsausschuss, klar kann jede Frau da mitmachen, aber so ein bisschen zwischen den Zeilen kommt es auch mal durch. Ach hier, junge Frau im Wirtschaftsausschuss. Also starke Frauen sind meine Vorbilder.
Okay. Angst ist ja ganz besonders auch in diesem Wahlkampf ein großes Thema. Wovor haben Sie denn persönlich am meisten Angst?
Im Wahlkampf oder ganz persönlich?
Generell, ganz persönlich.
Also Sie haben es angetextet, ich habe zwei kleine Kinder. Ich glaube, wie jede Mutter ist meine allergrößte Sorge, dass meinen Kindern irgendwas ganz Dramatisches passiert. Das ist ja meine tiefgehendste Angst, die man, glaube ich, als Mutter auch nicht ausschalten kann.
Nee, ich glaube, das kann auch jeder sehr gut nachvollziehen. Annalena Baerbock von den Grünen und dem Bündnisgrünen, wie man ja auch sagt, bei uns zum großen Kandidatencheck für die Bundestagswahl 2017. Die ersten vier Fragen haben wir geschafft. Und jetzt machen wir es wie im echten Leben auch. Wir treten aus dem Haus der Grünen raus auf die Straße zu den Wählern. Der erste Platz bitte vor ihrem eigenen Häuschen. Und ab jetzt wird immer gleich nach der Antwort wieder gewürfelt.
Jetzt würfel ich, ja?
Genau.
Okay. Eine 2, hellblau.
Hellblau, das ist die Kategorie Zeit ist Geld.
Ui.
Ja. Haben Sie vor, etwas beim Hartz IV oder bei der Arbeitslosenleistung oder den Arbeitslosenleistungen zu verändern?
Ja, auf jeden Fall. Die Regelsätze müssen erhöht werden. Es gab ein Verfassungsgerichtsurteil, dass die nicht passen, weil so Frage wie kulturelle Teilhabe, auch mal ins Theater gehen zu können, ist nicht mit eingerechnet. Das muss auf jeden Fall erhöht werden. Und wir Grüne streiten mit Kindergrundsicherung. Es kann nicht sein, dass Kinder wie kleine Erwachsene behandelt werden. Die Regelsätze stimmen da gar nicht. Und gerade die ärmsten Kinder in unserem Land leiden massiv. Wir sind ein superreiches Land. Nichtsdestotrotz, jedes fünfte Kind lebt in Armut. Das geht gar nicht. Und da müssen wir bei der Kindergrundsicherung ran.
Kurze Zwischenfrage dazu. Reichensteuer, wäre das nicht eine Lösung?
Ja, das sagen wir. Man ist immer die Frage, wie finanziert man das Ganze? Steuerdiskussionen sind immer schwierig, aber wir sagen ganz klar, wenn wir vor allen Dingen Kinder aus der Armut holen wollen, dann müssen wir das irgendwie finanzieren. Und deswegen sagen wir, wir brauchen eine Vermögensteuer. Ja.
Bitte einmal würfeln. Und währenddessen kann ich ja schon mal erzählen, wir haben es gleich beim ersten Durchgang in dieser Woche geschafft, 3 Minuten zu überziehen. Also auch wir beide dürfen am Ende 3 Minuten dranhängen. Ach. Ich habe da ein Auge drauf. Die nächste Kategorie wäre...
Wieder eine 2, lila.
Lila, Neuland, Internet, ja, ich weiß immer nicht, wie sie darauf gekommen ist, dass das Neuland wäre. Aber okay, wie wollen Sie mit dem rechtsfreien Raum im Internet umgehen? Also mit Hetze im Internet und mit den sogenannten Fake News in Zukunft als Partei?
Also Meinungsfreiheit ist ja was, was bei uns wirklich im Grundgesetz verankert ist. Dazu stehe ich voll und ganz. Und Meinungsfreiheit bedeutet auch, dass man Ansichten von anderen akzeptieren muss und auch sollte. Und es gibt ja einen schönen Spruch von Hannah Arendt. Auch wenn ich nicht deiner Meinung bin, ich werde sie verteidigen bis zu meinem Tod oder so ähnlich. Nicht super zitiert, aber das finde ich total wichtig. Nichtsdestotrotz haben wir auch einen klaren Grundsatz. Alles, was volksverhetzend ist, das ist auch in unserem Rechtsstaat nicht erlaubt. Und dafür müssen Provider haften, beziehungsweise sie müssen das löschen. Und das muss auch konsequent durchgeführt werden. Und dass Facebook zum Beispiel sich daran nicht hält und irgendwie nackte Brüste schlimmer sind als ein Hakenkreuz im Internet, das geht gar nicht. Und das muss man strafrechtlich so gesetzlich verankern, dass das in Zukunft durchgezogen wird.
Mhm, klares Wort. Die nächste Frage. Kommt, wenn Sie würfeln.
Entschuldigung.
Kein Problem.
Ja.
Daran muss man
schon
sich
wieder eine
würfeln.
2. Dunkelgrün.
Dunkelgrün. Alle beschweren sich immer. Ich würfel die ganze Zeit nur eine 1, hatten wir auch schon mal. Das ist schön. Das ist die Kategorie Natur pur. Klar, logisch. Jetzt ist quasi Heimspiel für Sie. Was sagen Sie eigentlich zum Thema Energiewende?
Energiewende, das ist was auf jeden Fall schon voll am Laufen ist, wo die Menschen in Brandenburg, aber in Deutschland voll dahinter stehen. Es wird gerne anders dargestellt, aber nach wie vor über 80% sagen, wir wollen raus aus der Atomkraft. Das haben wir noch gar nicht geschafft. Manche denken, es ist ja durch das Thema. Wir wollen raus aus fossilen Energien, weil sie absolut klimaschädlich sind, aber auch schädlich für unsere Luft, für unsere Gesundheit. Und das heißt 100% erneuerbare Energien. Dafür streite ich mit Leib und Seele. Natürlich gibt's auch immer wieder kritische Nachfragen, Windräder direkt vor der Haustür. Aber auch das ist mein Job. Ich war bei etlichen Anti-Windkraft-Bürgerinitiativen vor Ort, habe mit denen diskutiert. Und wenn man dann mal ganz ruhig und sachlich ins Gespräch kommt, dann kann ich auch verstehen, dass sie sagen, ich finde das jetzt nicht schön. Und manchmal ist es auch wirklich so, dass Anlagen falsch geplant werden. Da muss man dann auch Grüne sagen, so geht das nicht. Mhm. Aber grundsätzlich ist die essentielle Frage, wollen wir lieber Atomkraft und fossile Energie wie Kohlekraftwerke haben oder wollen wir erneuerbare Energien? Und da sage ich ganz klar, wir brauchen 100% Erneuerbare.
Finde ich auch. Elektroauto ist ja auch so ein Thema. Wollen wir jetzt nicht drüber reden, kommt bestimmt nur als Frage. Und wir wollen zur nächsten Frage kommen. Dafür brauche ich eine Kategorie und Sie müssen würfeln.
So, jetzt die 1. Blau, dunkelblau.
Es wird nicht besser, jetzt tasten wir uns langsam mit den Einsen voran. Keine Angst, Kreisgebietsreform, schönes Thema, oder? Ja oder nein?
Tja, ja oder nein, das ist immer schwierig. Also
auf diese Frage gibt es eigentlich nur eine
ja
Antwort.
Ja oder nein? Ja. So wie es derzeit aussieht, eher nein, weil gerade die SPD nicht bereit ist, wirklich hier Qualität auch hinzubringen und vor allen Dingen den Kommunen vor Ort Gestaltungsspielraum zu gewährleisten, was eigentlich essentiell für die Kreisgebietsreform war. Am Anfang haben wir gesagt, doch, das kann in die richtige Richtung gehen. Es wird aber nicht so gemacht, dass wirklich die Lebensqualität vor Ort gestaltet wird. Und deswegen tendieren wir Grünen jetzt immer stärker zu einem Nein.
Okay, nächste Frage.
Ach, ich vergesse mal das Würfeln. Ich bin so weiß. Was ist weiß? Ich darf mir was aussuchen?
Nein, weiß geht zurück in die Kategorie Wer bin ich? Also eine Frage zum Entspannen und zum Zurücklehnen. Aber zum ehrlich beantworten bitte. Was ist Ihre Lieblingsband?
Band?
Ja.
Red Hot Chili Peppers.
Echt, warum?
Ich mag Rockmusik, aber die machen nicht immer Rockmusik und manchmal, wenn man ein bisschen sentimental ist, dann braucht man auch ein bisschen was Ruhigeres, aber es hat auch meine Jugend geprägt und das höre ich nach wie vor immer gerne, aber ich muss es verraten, ich bin auch ein ganz großer Nena-Fan.
Echt jetzt?
Ja.
Das hört sie bestimmt gerne. Deutsche Musik ist auch feine Sache, genau. Wir kommen weiter zur nächsten Frage, dafür würfeln wir einmal und die Kategorie, die dabei rumkommt, ist?
Hellblau.
Hellblau, Zeit ist Geld. Irgendwie machen wir uns da so ein bisschen dran fest gerade, ne? Zukunft der Bundeswehr, muss die eigentlich verstärkt werden, die Bundeswehr?
Was heißt verstärkt werden? Also die Bundeswehr bräuchte vor allen Dingen Material und Ausrüstung, dass sie auch in der Lage ist, mit ihren Hubschraubern wirklich zu fliegen und dass die Gewehre auch schießen. Also das hatten wir in dem letzten in der letzten Legislatur, dass immer wieder Beschwerden kamen, dass das Material nicht funktioniert hat. Und das kann halt gar nicht sein, wenn die Bundeswehr eine Staatsaufgabe erfüllen soll, dann müsste sie auch Material haben, das funktioniert, genauso wie bei der Polizei und natürlich auch, dass sie sicher im Einsatz unterwegs sind. Aber die 2% Erhöhung von Militärausgaben, die gerade ja ganz intensiv diskutiert wird im NATO-Rahmen, die lehnen wir kategorisch ab, weil auch das haben wir gesehen, die Verschiebungen im Haushalt gehen dann so, es wird bei der Entwicklungshilfe gekürzt und die Militärausgaben erhöht und das geht aus meiner Sicht gar nicht. Friedenspolitisch geht das nicht, aber auch gerade bei der Frage Sicherheitspolitik im Ausland, wenn wir Entwicklungszusammenarbeit nicht erhöhen, dann werden wir auch bei der ganzen Frage Fluchtursachen weiter riesengroße Probleme haben.
Einer, der das ganz besonders laut fordert, ist ja Donald Trump, der lustige Mann aus Amerika, wie ich immer sage. Aber hat man da nicht mal Vereinbarungen getroffen und müsste man die jetzt nicht eigentlich auch einhalten, wenn man sich auf was geeinigt hat? Ich meine, wir machen es ja seit Jahren nicht, so viel Geld zu verwenden, wie wir wollen oder sollen.
Nee, also erstmal Donald Trump ist für mich kein lustiger Mann. Ich weiß, das kann man nicht mehr sehen. Ich finde es tief traurig beziehungsweise schockierend. Es ist eine Gefahr für die ganze Welt, dieser Mann. Und deswegen finde ich auch so wichtig, dass sich jeder genau überlegt, was man wählt und vor allen Dingen, dass man wählt. Ich kann verstehen, dass man mit den Parteien nicht immer zufrieden ist, aber man muss sich schon überlegen, was passiert, wenn man nicht zur Wahl geht. Aber das ist jetzt by the way. Militärausgaben, ja, man hat sich in der NATO drauf verständigt, aber dann ist die Frage, was rechnen wir als Militärausgaben? Ja, und wir haben in Deutschland gerade unter Rot-Grün einen Ansatz gefahren. Sicherheitspolitik heißt nicht nur militärische Präsenz, sondern vor allen Dingen Zusammenarbeit bei Polizeiausgaben. Wie gesagt, bei der Entwicklungspolitik, auch bei der Klimapolitik. Klimaflucht wird noch ein riesengroßes Thema sein und das ist eigentlich vernetzte Sicherheit und in dieser Kategorie, sage ich auch, müssen Mittel bereitgestellt werden, aber diese Verschiebung, die jetzt stattfindet von so einer vernetzten Sicherheit, die halt Entwicklungszusammenarbeit, Polizeiarbeit, Justiz mit einbezieht, rücken wir ab rein ins Militärische und das ist meiner Ansicht nach, wie gesagt, auch sicherheitspolitisch wirklich falsch. Und dass Donald Trump das so fährt, bei seinem kategorischen oder seiner eingeschränkten Grenzweise, kann ich verstehen. Aber Deutschland sollte dem auf keinen Fall folgen.
Sagt Annalena Baerbock, die Direktkandidatin der Bündnisgrünen hier aus Brandenburg, beim Radio Potsdam Kandidatencheck. Und wir machen weiter mit der nächsten Frage.
Schon wieder eine 1. Hellgrün.
Schon wieder eine, alle beschweren sich immer, das ist so schön. Hellgrün, das ist die Kategorie Unser Alltag. Erste Frage von dort. Ja oder nein zur EU-Politik?
Von wem? Ja oder nein zur EU? Also ja oder nein zur EU? Auf jeden Fall ja, 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 weil wir national überhaupt nichts mehr leisten könnten als gemeinsam in Europa. Und ich glaube, die größte Errungenschaft von uns ist, dass wir in einem friedlichen Europa leben, ohne Grenzen. Und ich glaube auch gerade für junge Leute, die können sich gar nicht mehr vorstellen, in Europa zu reisen und dann nach Österreich ihren Pass vorzuzeigen, wenn sie mal kurz in Skiurlaub fahren oder sich das Bein brechen und sie dürfen nicht im Krankenhaus behandelt werden. Das sind Errungenschaften, die sind Gold wert. Das ist das Beste, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist.
Was sagen wir dann zu England?
Zu England, auch da sagen wir, wählen gehen. Also da sieht man zum einen, was passiert, wenn man sagt, lassen wir es doch irgendwie laufen. Aber zum anderen sieht man auch eine politische, absolute Verantwortungslosigkeit. Ja, was da passiert ist, ist, dass einer wie David Cameron, also ich mache das gar nicht fest an Johnson oder wer danach alles gekommen ist, sondern David Cameron, der hat jetzt, glaube ich, schon vor 4 Jahren, als seine Umfragewerte im Keller waren, hat er gesagt, ach, am besten komme ich hier mal raus, wenn ich mal eine Volksbefragung über die EU ansetze. Das hat er dann auf 3 Jahre später angesetzt. Da war das Thema schon längst durch. Das heißt, er hat als jemand, der gestalten muss, als jemand, der ein Land vorantreibt, sein persönliches Schicksal mit der EU verknüpft, katastrophal. Dann haben sich etliche nicht getraut, auch das sollte eine Lehre für Deutsch- und Europapolitik sein, klar sich zu bekennen, nämlich Labour, also die Sozialdemokraten, haben sich nicht getraut, einen klar proeuropäischen Kurs zu fahren. Und am Ende waren die Krokodilstränen groß und selbst diejenigen, die ja gesagt haben, wir wollen raus aus der EU, haben festgestellt, es geht überhaupt nicht und es wird für das Land desaströs werden, da bin ich fest von überzeugt und deswegen stocken auch diese Austrittsverhandlungen so, weil sie eigentlich wissen, am Ende funktioniert das alles nicht. Ich bin Mitglied im Europaausschuss, wir diskutieren das immer ganz intensiv und da merkt man auch, Europa ist so eng verflochten, um das auseinanderzureiben, gibt es ein schönes Bild für, ja, mach aus einem Rührei wieder ein normales Ei, das funktioniert halt nicht und so eng ist auch Europa verflochten und ich finde, das ist auch richtig gut so.
Heute sitzt man ja in London auch wieder zusammen und verhandelt weiter über den Ausstiegsvertrag. Aber bei uns geht's um den Kandidatencheck 2017. Die nächste Kategorie erhalten wir mit der nächsten Farbe und die lautet?
Lila.
Lila. Neuland, Internet, Frau Merkels Lieblingsthema. Wird es nicht langsam Zeit, dass in Deutschland überall kostenlos starkes WLAN verfügbar ist und dass es auch angeboten wird?
Auf jeden Fall. Und bei der Frage sieht man auch, dass wir manchmal ein bisschen arrogant durch Europa schreiten als Deutsche. Ja, also hatten wir auch in der Griechenland-Krise solche Ansagen. So, die müssen jetzt mal vernünftig lernen, wie man eigentlich eine Sparpolitik macht. Mhm. Wenn man in das Baltikum fährt, Estland, Lettland, ja, dann fährt man rum, geht im Wald spazieren. Ich war da mal beim riesengroßen Ausflug. Ist verloren, holt sein Handy raus und man hat sofort GPS-Ortung oder auch Google Maps kann man da einschalten. Ja, weil es da einfach Internet überall gibt. Und was ist bei uns? Wir fahren zwischen Potsdam und Berlin mit dem RE1, sitzen im Zug erstmal kurz nach Babelsberg rund um Griebnitzsee und dann nochmal ganz interessant, kurz vor der Friedrichstraße, Funkloch. Ich meine, das geht gar nicht in einem Industriestandort. Deswegen sagen wir ganz klar, hier wird es vielleicht ein bisschen technisch, aber wir wollen ja auch wissen, wie es geht. Telekom-Anteile der Bundesregierung verkaufen, das ist ungefähr 10 bis 12 Milliarden Euro. Wenn es die Telekom nicht gebacken bekommt, dann muss es der Staat regeln, flächendeckendes Internet bis in den letzten Winkel auch der Uckermark. Wenn man das machen will, dann kann man das ganz einfach machen. Aber auch da gilt diese Devise, der Markt macht es schon, das funktioniert nicht. Und das kann halt nicht sein und Internet ist Daseinsvorsorge, deswegen da müssen wir ran.
Das ist eine klare Aussage. Die nächste Frage kommt mit der nächsten Kategorie.
Weiter lauter 1 in Rot.
Rot, oh. Unsere Kategorie Politiker, ärger dich nicht.
Ärger dich nicht, ja.
Ach, ich will mal gucken. Der hier ist schön. Welche Rolle wollen Sie eigentlich in der Regierung einnehmen?
In der Regierung? Ja, erstmal müssen wir in den Bundestag wieder einziehen.
Aha.
Natürlich wollen wir mitregieren, das ist ja auch immer so eine Frage. Ja, ihr wollt ja nur regieren. Ja, man will regieren, damit man gestalten kann. Natürlich kann man in der Regierung besser gestalten als in der Opposition. Und ich hatte es kurz erwähnt, ich war in der Opposition 4 Jahre. Da kann man auch einiges machen, aber bei 80% Mehrheit ist es doch sehr, sehr schwierig, da irgendwas durchzusetzen. Das geht vor allen Dingen, wenn man es außen spielt. In der Regierung, also ich kann jetzt nicht vorweggreifen, was ich da für Ämter übernehme, aber Sie haben es angesprochen, ich bin klimapolitische Sprecherin meiner Bundestagsfraktion. Klimapolitik ist mir ein Herzensanliegen, weil wenn wir da nichts machen, dann werden unsere Kinder diese Erde nicht mehr so vorfinden wie jetzt. Sie werden keine richtigen Insekten, Bienen im Zweifel nicht mehr kennenlernen, auch die leiden unter dem Klimawandel. Deswegen Klimapolitik, Umweltpolitik, das ist was, wo ich, wenn wir Grünen die Chance haben mitzugestalten, gerne richtig mit dabei bin. Aber wer was wird, ja, das ist ja schlimmer als Mensch ärgere dich nicht.
Ja und wenn man es dann ist, dann ist auch immer wieder die Frage, mit wem koaliert man und darf man dann trotzdem im großen Sandkasten mitspielen. Das haben wir ja auch bei den Kollegen von der SPD schon gesehen. Aber nächste Frage im Kandidatencheck.
Dunkelblau.
Dunkelblau, unterwegs mit. Es geht mal auf Reisen. Auch mal schön. Erste Frage aus dieser Kategorie. In der Region sollen die Menschen ja immer mehr auf die Öffis umsteigen. Finden Sie die Anbindung gut, wie wir sie haben, bei Tram, S-Bahn und Regionalbahn?
Nein, auf keinen Fall. Also ich pendel ja, wenn ich immer nach Berlin muss, im Bundestag, auch immer mit dem RE1. Man fühlt sich ja morgens wie so in so einer Sardinenbüchse. Gestern bin ich zurückgefahren, da fiel der RE1 irgendwie zwischen 17 und 19 Uhr komplett aus. War eine S-Bahn, leider auch noch mit Fahrrad. Das geht nicht. Dieser Raum, der ganze Speckgürtel, der wächst ohne Ende. Und da muss auch der öffentliche Nahverkehr mit wachsen. Wir brauchen eine bessere Taktung des RE1 von Potsdam, also auch Brandenburg an der Havel, einmal durch. Wir brauchen eine vernünftige Anbindung auch von Spandau und Teltow. Das ist eine Region, die massiv wächst. Und auch da hat der Bundestag einiges mitzuentscheiden. Und auch da haben wir leider als Opposition in den letzten Jahren nicht das durchsetzen können, was wir wollten. Es gibt ja den Bundesverkehrswegeplan. Da wird das alles auch bei der Verteilung der Schiene mitgeplant. Und das große Versagen, leider auch vom Land Brandenburg, die waren da nämlich auch maßgeblich mit beteiligt, war, dass man es nicht geschafft hat, Berlin als Hauptverkehrsknotenpunkt im Schienennetz in diesen Verkehrswegeplan reinzubekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist die Bundeshauptstadt. Drumherum leben wir als Brandenburger. Alle Züge wollen dahin und wollen da weg. Aber die Verkehrsknotenpunkte sind Hamburg und Frankfurt nach wie vor, westdeutsche Orte. Und das heißt, da fließt das ganze Geld rein, vor allen Dingen für diese Regionalverkehrsstrecken. Und das geht gar nicht. Und da muss man richtig nachlegen. Das wird jetzt aber nicht einfach, weil dieser Plan ist erstmal gemacht. Aber Riesenthema. Wir werden auch diesen, ich meine, niemand steht gerne im Stau. Das ist auch gar nicht so diese ideologische Frage zu sagen, ja, alle sollen nur noch in den Öffis fahren. Viele wollen in den Öffis fahren, weil es natürlich viel bequemer ist, morgens die Zeitung zu lesen, anstatt sich im Stau zu ärgern. Ja, aber wenn das Angebot nicht da ist oder gerade auch in manchen Dörfern man überhaupt nicht wegkommt morgens, dann ist das natürlich ein Problem und da müssen wir richtig ran.
Ja, und wir in Berlin-Brandenburg haben ja auch unsere Knete, die wir für Verkehr bekommen haben, in Schönefeld versenkt. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht kommen wir da ja noch drauf, wenn Sie würfeln und aufs richtige Feld kommen.
Drei.
Die drei. Na, endlich mal eine Drei und wieder ein Lächeln beim Radio Potsdam Kandidatencheck. Warum sitzen Politiker eigentlich in Aufsichtsräten? Könnte das nicht getrennt werden? Ich meine, und da kommt er, der BER. Da klappt's ja auch nicht.
Ja, das war also beim BER gerade, war das auch unsere Hauptforderung, dass wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass Ministerpräsidenten irgendwie noch nebenbei Chef von Aufsichtsräten sind. Also das sind beides vollwertige Jobs, sollten sie jedenfalls sein. Und deswegen kann man nicht beides gleichzeitig machen. Sehen wir absolut kritisch. Dann kommen wir mal runter auf die kommunale Ebene, weil ich finde jetzt auch falsch, immer alles zu sagen, das machen die anderen alles falsch. Da haben wir ja auch kommunale Stadtverordnete mit in Aufsichtsräten drin, weil natürlich, wenn das öffentliche Einrichtungen mit sind, da muss auch eine politische Verantwortung mit übernommen werden, wenn das keine reinen privaten Unternehmen sind. Da würde ich einmal trennen, es wird jetzt ein bisschen komplex, ich weiß, zwischen privaten Unternehmen und aber städtischen Unternehmen. Und da ist halt dann die Frage natürlich auch der Entschädigung. Ja, macht man das sozusagen als zusätzliche Aufgabe, wo man dann auch Zeit für aufwenden kann? Oder macht man das wie andere? Nehmen wir mal Gerhard Schröder bei einem russischen Ölkonzern gegen hohe Honorare. Und das geht aus meiner Sicht halt überhaupt nicht. Und es geht auch nicht für ausscheidende ehemalige Bundeskanzler.
Sollte es da wirklich so eine Ausschlusszeit geben? So 8 Jahre lang darfst du nicht?
Also sowieso fordern wir auch Karenzzeiten für Regierungsvertreter, nachdem sie ausscheiden, jetzt nicht nur für Aufsichtsräte, sondern auch für Jobs in anderen Unternehmen, Großunternehmen. Wir haben da ja so ein paar interessante Fälle, Wechsel zur Deutschen Bahn, nahtlos. Das haben wir als Grüne immer wieder gefordert. Wir haben jetzt zumindest erreicht in der Opposition, und das war aber vor allen Dingen der Druck der Opposition, dass es eine relativ kurze, aber es gibt zumindest eine Karenzzeit, dass es eine Pause ist. Man kann jetzt nicht unendlich Berufsverbote aussprechen, weil das dann wieder auch rechtlich schwierig ist. Aber es muss eine Karenzzeit, eine Übergangskarenzzeit gehen. Wir fordern eigentlich 5 Jahre, also für Regierungsvertreter in hochrangigen Unternehmen. Aber das ist halt was anderes als Aufsichtsräte dann wiederum. Und aber auch das müsste gesetzlich geregelt werden, ja.
Die Karenzzeit bis zur nächsten Frage, die ist sehr, sehr kurz.
Ja, ich würfel schon.
Die dauert nur ein Würfel.
Nochmal eine 3. Zähle ich mit hier, das Schwarze. Die CDU zähle ich mit, ne? 1, 2, 3, lila.
Lila, wir kommen zurück ins Internet und wir gucken mal schnell auf die Uhr. Mit den 3 Minuten, die wir dürfen, und zwar überziehen, haben wir noch 5. Das heißt, wir machen noch 2 Fragen und dann kommen wir auf die letzten 4 roten. Da wären wir nochmal persönlich. Jetzt momentan sind wir bei der Kategorie Internet und Neuland-Internet. Sehen Sie Probleme beim Thema Digitalisierung oder sehen Sie da eher Chancen?
Also erstmal sehe ich das Problem. Gestern war ich in Podiumsdiskussion, da war die Frage, soll es einen Minister für Digitalisierung geben? Ein eigenes Ministerium, das soll es nicht geben, weil wir haben andere große Themen, die braucht es auch. Wir brauchen jetzt keinen neuen Minister. Aber der Minister, der zuständig ist, unglücklicherweise ist das auch noch der Verkehrsminister in einem gewesen, Herr Dobrindt, der in seinem Verkehrsfeld versagt hat. Er hat da sich dann, glaube ich, lieber gedacht, gut, Digitalisierung packe ich gar nicht erst an, dann kann ich nichts falsch machen. So kommt es einem jedenfalls vor. Jedenfalls ist da nichts passiert. Digitalisierung ist eine Chance und man kann sich davor auch nicht drücken. Was wollen wir machen? Zu sagen, wir machen nicht mit und das schreitet dann an uns vorbei. Nein, man muss das gestalten, wie Globalisierung. Es gibt gewisse Themen, die sind unaufhaltsam, die muss man gestalten. Politik ist da, um zu gestalten, das heißt Regeln zu setzen und Gesetze entsprechend zu erlassen. Zum Beispiel ist eine Chance, gerade im Ökobereich, dass wir durch Digitalisierung viele Fahrten gar nicht mehr brauchen. Nehmen wir den 3D-Drucker. Das scheint ja total abstrakt, aber durch Digitalisierung kann es funktionieren, dass wir gewisse Produkte an einem Computer herstellen und dann wird es woanders vor Ort direkt transportiert. Und wenn wir hier dann das Produkt, Sie brauchen hier irgendwie eine ganz tolle, was weiß ich, Karte, muss da nicht mehr per Transporter hin und her gefahren werden. Das sind natürlich riesige Chancen. Ökologische Chancen, auch so ganz kleine Dinge wie der im Auto können wir gesagt bekommen, wo ist der nächste freie Parkplatz. Man fährt nicht 10-mal um Block, ja, verbraucht da Energie, Zeit, Nerven, alles Mögliche, sondern man weiß, da ist der Parkplatz, da fahre ich sofort hin. Das sind Chancen. Auf der anderen Seite ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn die alle unsere Jobs ersetzen? Darum müssen wir uns frühzeitig mit auseinandersetzen. Ich glaube das nicht. Pflegeroboter, das wird aus meiner Sicht nicht kommen. Es gibt so menschliche Bereiche, die kann man nicht ersetzen, die wird man auch nicht ersetzen. Aber in anderen Bereichen natürlich schon und da müssen wir uns Gedanken machen, was ist dann mit den Beschäftigten in diesem Bereich. Aber ich sehe immer wieder Zukunft als Chance, die gestaltet werden muss. Nehmen wir mal den Schornsteinfeger, ja. Der hat früher, war der auf dem Dach ganz schwarz, hat den Ruß rausgemacht. Wenn wir jetzt ganz andere Heizsysteme haben, jetzt nennt der sich Energieberater, weil der jetzt Heizung programmiert. Er programmiert Solarthermieanlagen. Und das müssen wir von Anfang an mit dem Auge haben und gestalten und dann wird unsere Zukunft auch richtig gut.
Schauen wir mal gemeinsam aufs Spielbrett. Wie weit sind wir denn gekommen bis jetzt?
Nicht so, also das ist jetzt, siehst du, jetzt machen Sie gleich eine lustige Frage draus. Jetzt stehe ich nämlich, einmal halb rum habe ich es geschafft, genau bei der CDU.
Möglicher Koalitionspartner?
Ja, siehst du, ich habe schon angetextet. Also ich streite dafür, dass Klimaschutz eine große Rolle spielt im nächsten Koalitionsvertrag beziehungsweise in der nächsten Regierung. Ich bin klimapolitische Sprecherin, ich habe klar gesagt, ohne Kohleausstieg werde ich überhaupt gar keiner Regierung zustimmen. Dann ist für mich die Frage, ich habe zwei kleine Kinder, Bildungsgerechtigkeit in den Kitas. Wenn wir hier nichts tun, dann haben wir ein Riesenproblem in unserem Land. Und ich stehe für ein weltoffenes Europa. Und auch hier werde ich keine Abstriche machen. Obergrenzen, geschlossene Grenzen rund über Europa, das wird es zumindest mit mir nicht geben. Und da muss man gucken, welche Partei sieht das ähnlich.
Klingt nach einer harten und feststehenden Aussage. Wir sind gespannt, was daraus dann in Berlin wird. Die letzten vier Fragen, wir kürzen jetzt ab auf die letzten vier roten Felder, weil wir nämlich eigentlich nur noch eine Minute haben, wir beide, sind wieder persönlicher Natur. Annalena Baerbock, singt die eigentlich unter der Dusche?
Oh ja, aber fast nur zu Hause und da und im Auto, weil ich singe so grottig, dass selbst meine Tochter mittlerweile sagt, Mama, hör auf, deswegen mir bleiben nicht mehr viele Orte als die Dusche.
Das geht mir genauso, bei mir wird aber immer noch gefragt, ich soll hinterher die Fliesen zählen, die alle rausgefallen sind, damit man die nachkaufen kann. Womit beschäftigen Sie sich eigentlich, wenn es mal keine Politik sein muss, irgendwas anderes?
Freizeit. Mit meinen Kindern. Es ist nicht viel Zeit da, das versuche ich mit meinen Kindern zu machen und ich war früher Trampolinspringerin, ich habe einen Gartentrampolin und dann hopse ich mit denen, jedenfalls im Sommer, draußen auf dem Trampolin. Und das tut mir gut und Ihnen auch.
Wähler wünschen sich immer ganz viel von ihren Politikern. Was wünschen Sie sich eigentlich vom Wähler?
Dass sie wählen gehen. Dass sie nicht sagen, irgendwie, es bringt doch alles sowieso nichts. Jede Stimme kann verändern. Das hat man beim Brexit gesehen, das hat man letztes Mal auch hier in dem Wahlkreis gesehen. 300 Stimmen Unterschied, wer die Direktkandidatin geworden ist. Also bitte gehen Sie wählen und schreiben Sie uns danach, wie wir es machen sollen. Und Politiker, die hören auch zu, das ist unser Job.
Ach echt jetzt? Was stört Sie denn an der eigenen Partei am meisten?
Dass es bei uns manchmal doch sehr dogmatisch zugeht. Ich glaube, das ist aber auch eine Generationsfrage. Also ich weiß auch, dass Menschen nicht in Schubladen einzuteilen sind, so lebe ich auch. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, mal zu sagen, hey, du hast auch recht, ich habe mir dein Argument angehört und ich finde es gut. Ich glaube, das gehört dazu, wenn man wirklich gestalten will, dass man sich andere Argumente anhört und nicht gleich sagt, kommt aber von dem Falschen, deswegen höre ich nicht zu. Das ist nicht mein Anspruch von Politik. Ich glaube, wir müssen miteinander unser Land gestalten.
Ein schönes Schlusswort von Annalena Baerbock. Sie tritt an als Direktkandidatin im Wahlkreis 61 für Bündnis 90 Die Grüne. Und fair geht vor, auch Ihnen viel Erfolg bei der Wahl am 24.
Vielen Dank für das Spiel und schönen Tag noch.
Und damit rüber in die Nachrichten.
Radio Potsdam. Die Nachrichten aus Potsdam und der Region.